Deutschlandfunk. Der Tag.
Abgrenzung und Zusammenwachsen, das sind im Prinzip heute so unsere Oberthemen. Wir sprechen über Spracherwerb in der Grundschule. Da hat ein CDU-Politiker jetzt eine Debatte losgestoßen, ob Deutsch sozusagen erstmal Zugangsvoraussetzung werden soll, um die Grundschule besuchen zu dürfen. Viele ExpertInnen sagen, Gott bewahre. Unsere Reporterin erzählt uns gleich vom sogenannten Sprachbad, in das Kinder in der Schule geworfen werden, was ihnen eben hilft, die Sprache zu lernen, und zwar gemeinsam. Aber wir reden auch über die Schwierigkeiten und hören, wie das so ist, von einem meiner Kollegen, der das selbst mitgemacht hat. Und Stichwort Abgrenzung, wir reden über Rassismus im Fußball. Große Debatte auch da gerade, gleich mehrere Fälle von rassistischen Bemerkungen. Ist der Fußball irgendwie besonders anfällig für sowas, weil es ja bei Vereinen auch irgendwie immer um Abgrenzung geht, um Gegnerschaft? Denken wir heute mal ein bisschen drauf rum. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Kinder sollen erstmal Deutsch lernen, bevor sie in die Grundschule dürfen. Das sagt CDU-Politiker Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU, Mitherausgeber des Buches »Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland«. Der Rheinischen Post gegenüber hat er gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Was er nicht gefordert hat, was aber einige Medien so genannt haben, ein Grundschulverbot. Jetzt kann man sagen, Moment, er impliziert das aber er sagt es nicht. Das ist nochmal ein Unterschied. In diesem Fall nicht für die Debatte, denn die brach gestern direkt los. So mitten im mehr oder weniger vorhandenen Sommerloch funktioniert das einfach ziemlich gut, wenn man was über Migration sagt, insbesondere wenn das Thema ja gerade ohnehin wabert. Und das tut es ja. Zuletzt hatten Teile der politischen Öffentlichkeit ja in der Diskussion über Gewaltverbrechen einen Zusammenhang mit Migration hergestellt. Also die Andersartigkeit von Menschen da ganz besonders betont. Und wenn du in so einer Stimmung was Kritisches über Migration sagst, dann sind Widerspruch und Zuspruch absolut sicher. So viel zur Metaebene. Es finde ich immer noch mal wichtig festzustellen, warum wir eigentlich gerade über etwas diskutieren. Das Thema verfängt gerade, es wurde pointiert, formuliert und dann auch nochmal krass und falsch zugespitzt. Das sind perfekte Zutaten für einen Meinungssturm. Wir wollen uns aber den Sachstand angucken. Sprache in der Grundschule. Dazu habe ich mich mit Stefanie Gebert zusammengeschaltet, freie Journalistin unter anderem für die Deutschlandfunk Bildungsredaktion. Stefanie, es heißt ja immer, dass Sprache besonders wichtig für Integration ist. So gesehen hat Linnemann ja schon recht, wenn er sagt, dass Deutsch auch wichtig ist, um am Unterricht teilzunehmen.
Ja, natürlich hat er damit recht, dass es wichtig ist, dass ich, wenn ich mich integrieren möchte in eine Gesellschaft, dass ich dann die Sprache auch spreche. Aber es gibt eben auch Forschungen zum Spracherwerb, die zeigen, dass Kinder besonders schnell und auch besonders gut von Gleichaltrigen lernen. Also wenn man sie in ein Sprachbad, so sagen das Pädagogen, gibt. Das heißt, es werden nicht Vokabeln gepaart oder gezielt Grammatik sich angeschaut, sondern mit ihnen wird immer in der für sie fremden Sprache gesprochen, meist unterstützt dann durch Mimik oder Gestik. Und so nehmen die Kinder dann auch kompliziertere Sprachstrukturen und Grammatikkonstruktionen auf, und zwar ganz intuitiv. Also besonders, wenn sie im Grundschulalter sind, ist das enorm hilfreich. Das Ganze kommt dann auch noch ohne Zwang und Leistungsdruck daher, und deshalb motiviert es die Kinder meist auch ungemein, und zwar so, dass sie dann eben doch recht schnell auch am Unterricht teilnehmen und dem Unterricht folgen können.
Also weil man quasi mit den Sprachvorbildern direkt zusammenlebt und ja auch mit denen interagieren möchte, lernt man umso schneller.
Unbedingt. Das kennt man ja selbst auch, wenn man sich im Ausland aufhält, dass man dann mit Händen und Füßen zwar spricht, aber dann eben, weil ich den Stift anfasse und sage, das ist der Stift und damit schreibe ich, genau diese Verben bzw. diese Worte sich merkt und dann auch sich relativ schnell einprägen. Und wie gesagt, die Motivation ist dann natürlich auch besonders groß.
Gibt es denn dieses Problem, was er da aufmacht? Also so viele Schülerinnen und Schüler mit wirklich schlechten oder mangelnden Deutschkenntnissen?
Ja, ganz eindeutig gibt es das. Das berichten alle Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, mit denen man sich unterhält. Aber da soll man sich auch nichts vormachen. Und der Eindruck könnte ja nach der Aussage von Herrn Linnemann entstehen, dass wir dieses Problem nur mit Kindern haben, die nicht deutsche Muttersprachler sind. Das ist eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Lehrkräfte berichten von ganz vielen Schülern und besonders von denen, die in prekären Lebensverhältnissen groß geworden sind oder wo wenig mit den Kindern gesungen oder gelesen wird, dass es da große Sprachdefizite gibt. Was den Wortschatz angeht zum Beispiel, aber auch die Ausdrucksfähigkeit oder die Satzbildung. Also wenn Eltern oder das Umfeld keine kompetenten Sprachvorbilder sind, dann ist das ganz schwierig. Das ist natürlich bei Kindern mit Migrationshintergrund auch der Fall, aber das ist ja auch keine neue Entwicklung, die wir jetzt erst kürzlich hätten. Da kamen halt seit dem Sommer 2015 dann noch die Kinder der Geflüchteten hinzu. Aber wir haben schon ganz lange Erfahrungen mit Zugewanderten. In den 70er und 80er Jahren hatten wir schon die Kinder der Gastarbeiter. Die wurden damals oft vormittags mit den anderen Kindern unterrichtet, auf Deutsch. Und nachmittag ging es dann mit einem muttersprachlichen Unterricht weiter, sagen wir mal Türkisch, Spanisch oder Italienisch, suchst dir aus. Aber wir haben ja heute ganz andere Schulen. Also wir reden ja ganz viel über Ganztagsunterricht. Da passt das ja alles nicht mehr richtig. Und deshalb sagen viele Pädagogen eben, läuft es am besten, wenn die Kinder möglichst viel in der normalen Klasse mitunterrichtet werden und dann immer wieder gezielt rausgenommen werden zum Förderunterricht. Oder dass man eben jemand, der Deutsch als Zweitsprache studiert hat oder sich drauf geschafft hat als Grundschullehrer, dass der mit in die Klasse geht, zum Beispiel im Deutschunterricht oder auch in anderen Fächern.
Das heißt, es gibt dann schon gezielte Fördermöglichkeiten für die Kinder, die ohne Deutschkenntnisse reinkommen in die Klassen.
Definitiv. Also es ist, wie gesagt, Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache. Da versuchen die Grundschulen schon an Lehrkräfte heranzukommen, die diese Fähigkeiten, die diese Kompetenzen besitzen, weil es halt auch eine spezielle Pädagogik, Didaktik ist, die das benötigt, um die Kinder mit einzubinden und ihnen das Gefühl zu geben, Teil auch der Klasse zu sein und dass sie vorwärts kommen und was lernen, natürlich.
Ist aber dann wahrscheinlich auch eine zusätzliche Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer.
Eine absolute Herausforderung für die Lehrkräfte, weil man ja Kinder mit so unterschiedlichen Kenntnissen, was das Deutsche angeht, da in der Klasse hat. Und da wir im Moment ja auch noch das Problem haben, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben, haben wir riesige Klassen teilweise, also viele Kinder, die da sitzen. Und verschärft wird das Ganze noch dadurch, dass wir Quereinsteiger haben. Also die Forderung nach, schauen wir schon lange, nach mehr Ressourcen in den Grundschulen. Wir brauchen da mehr Lehrkräfte. Und die Quereinsteiger sind ja momentan sowas wie Lückenstopfer, auch wenn sie das selbst gerne nicht hören und die einzelnen Bundesländer auch nicht gerne. Aber natürlich haben die dann oft nicht und gerade nicht, wenn es um Schrift- und Spracherwerb geht, die Kompetenz, um da gut genug ausgebildet zu sein, um das in der Klasse dann auch vernünftig leisten zu können und Deutsch zu unterrichten. Und das sagen die Fachverbände übrigens auch, bei der Ausbildung der Grundschulpädagogen selbst muss der Fokus da verstärkt mehr liegen, also Deutsch als Fremdsprache, damit die Lehrkräfte vernünftig geschult und ausgerüstet sind, um vor so einer großen Klasse zu stehen.
Diese ganze Debatte und auch dieser Vorschlag von Linnemann, das suggeriert ja im Prinzip, dass es gerade auch ein Problem gibt, weil wir eben ja zu viele Schülerinnen und Schüler haben, die, ich sag mal, irgendwie fremd sind, die in die Klasse kommen. Das wird dann für alle komplizierter und am Ende, so könnte man das jetzt zu Ende denken, leiden vielleicht die anderen Schülerinnen und Schüler darunter, die Guten. Ist das ein Gedanke, den du nachvollziehen kannst?
Das kann ich nachvollziehen und das ist genau der Eindruck, glaube ich, auch der bei vielen Eltern ankommt, wenn man mit denen spricht, ist die Furcht davor, dass das Leistungsniveau sinkt, enorm groß. Und es gibt tatsächlich auch einen Leistungsabfall ganz oft, wenn viele Kinder, und darauf liegt die Betonung, mit Migrationshintergrund in einer Klasse sind. Und auch da muss man genauer hinschauen. Es geht gar nicht so sehr um den Migrationshintergrund als Kriterium, sondern ob die Kinder eben aus prekären Verhältnissen kommen, also da, wo wenig Geld ist und auch die Teilhabe am kulturellen Leben nicht so gegeben ist, wo Kinder in schwierigen Stadtteilen leben und Bildung an sich keinen besonders hohen Wert hat. Das ist dann ein entscheidendes Kriterium und ein entscheidender Faktor, würde ich sagen. Und da hat Linnemann in seiner Aussage vielleicht auch nicht ganz unrecht, es kommt dann natürlich dazu, dass Familien, die sich leisten können, ihren Kindern die bestmögliche Bildung verschaffen und entsprechende Schulen aussuchen. Und das trägt natürlich weiter zu einer Spaltung der Gesellschaft bei, die wir so gar nicht haben wollen. Diese Entwicklung gibt es schon lange, vor allem in den Ballungsgebieten, also vor allem in den Großstädten. Da gibt es verschiedenste Schulen und Eltern gucken ganz genau, wo schicke ich denn mein Kind hin? Ist das eine Brennpunktschule oder nicht? Oder suchen wir sogar eine Privatschule aus? Das zeigen auch die Zahlen. Also die Zahl der Schüler, die auf Privatschulen geht, ist enorm gestiegen. Das Statistische Bundesamt weist das folgendermaßen aus. Jeder 11. Schüler geht heute auf eine Privatschule und früher waren es etwa 5% und früher heißt etwa vor 25 Jahren. Allerdings, das will ich noch zu bedenken geben, muss man diese Zahlen sich auch ganz genau anschauen, denn es gelten ja als Privatschulen auch konfessionelle Schulen oder Waldorfschulen, Montessori-Schulen und in den 90ern sind viele solcher Einrichtungen vor allem in den ostdeutschen Ländern wie Pilze aus dem Boden geschossen und das liegt natürlich daran, dass es vor der Wiedervereinigung unter dem SED-Regime nur Einheitsschulen gab und da sozusagen ein Markt war, der frei wurde und wo viele Eltern auch Interesse gezeigt haben.
Heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, letztlich eigentlich je diverser eine Schulklasse zusammengesetzt ist, bei guter pädagogischer Ausstattung, umso mehr können eigentlich alle Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse profitieren voneinander.
Ja, genau, sie können voneinander profitieren. Und selbst, das weiß man ja auch, wenn ich schwache Schüler in einer Klasse habe und starke, egal ob es jetzt um Deutsch, Mathe oder Kunst geht, dann ist es auch oft so, dass die Kinder auch voneinander lernen, wenn die Starken den Schwächeren helfen. Das ist ja das Prinzip, auf das viele Lehrer heute setzen, wenn sie zum Beispiel auch auf Gruppenarbeit setzen und nicht mehr Frontalunterricht machen, sondern sagen, wir setzen uns in der Gruppe zusammen und die Kinder voneinander profitieren können, ganz genau.
Ich muss ja sagen, ich habe Gruppenarbeit immer gehasst, weil man da immer die Schwachen mitziehen musste. Aber gut, das gehört dann in so einer Situation halt
Das
tatsächlich
gehört
dazu.
als didaktische Maßnahme sozusagen dazu,
Ja.
genau. Denn ich lerne ja auch ganz viel Sozialkompetenz, indem ich eben lernen muss, okay, es gibt auch Schwächere in dieser Gruppe und die gehören dazu. Und ich muss sie irgendwie mit einbinden und schaffen, dass wir gemeinsam ein gutes Produkt hinten rausbekommen.
Und da bereitet Schule dann ja auch letztlich auf das vor, was uns im Leben immer wieder widerfahren wird. Karin Prien, die Kultusministerin von Schleswig-Holstein, die kritisiert jetzt Linnemann ja auch heftig. Er ist ja auch parteiintern in die Kritik geraten. Und sie fordert stattdessen, Kita und Vorschule zum Spracherwerb verpflichtend zu machen. Ich finde, das klingt erstmal nicht komplett unlogisch. Was hältst du davon?
Ja, ich finde, das klingt auch erstmal logisch, weil umso früher ich anfange mit dem Spracherwerb, desto besser. Das wissen wir auch aus Studien, die sagen, je früher Kinder auch mit einer neuen Sprache konfrontiert werden, desto einfacher haben sie diese Sprache auch möglicherweise zu erlernen. An erster Stelle würde ich aber wohl das wohl wichtigste Argument der Gegner dieser Kita-Pflicht nennen, denn das würde die Wahlfreiheit der Eltern massiv beschneiden, wenn ich sie dazu zwinge, ihr Kind in die Kita zu geben. Und es braucht auch eine Verfassungsänderung. Um mal klar zu machen, über was wir hier eigentlich reden. In Deutschland gehen im Moment mehr als 100.000 der 3- bis 6-Jährigen nicht in die Kita. Und viele dieser Kinder kommen ja aus prekären Verhältnissen, über die wir gerade schon gesprochen haben, mit wenig Einkommen, wenig Bildung, vielleicht auch Migrationshintergrund. Und die könnten natürlich von dem Besuch einer Kita profitieren, gerade wenn es um Spracherwerb geht. Das heißt aber nicht, und da muss man aufpassen, dass alle diese Kinder besser dran wären, wenn sie in die Kita gehen würden. Es gibt eben auch genügend Eltern und egal aus welchen Verhältnissen, die durch alternative Angebote, sagen wir eine Eltern-Kind-Gruppe oder wie auch immer, ihr Kind da ganz gut zu Hause betreuen. Und das finde ich auch ganz wichtig, das gehört auch zur Wahrheit, unter diesen ganzen Kindern sind eben auch welche, die wegen zu hoher Kita-Kosten oder weil sie keinen Platz bekommen haben, momentan zu Hause betreut werden. Das heißt, das ist auch eine Entscheidung wieder von Ressourcen, hatten wir ja gerade schon. Ich brauche mehr Ressourcen, bessere Ausstattung. Dann habe ich auch mehr Eltern, die ihre Kinder in die Kita schicken und da hapert es halt noch gewaltig. Im Moment liegt der Fokus viel auch auf der frühkindlichen Bildung, finde ich, so wenn man sich die Politik, die Bildungspolitiklandschaft momentan anschaut. Aber wir brauchen auch da eben qualifiziertes Personal. Das ist das Nächste. Es geht ja nicht nur darum, die zu verwahren und früh einfach irgendwo hinzuschicken, sondern es muss dann auch das entsprechende Personal, die entsprechenden Pädagoginnen und Pädagogen geben, die genau wissen, wie früher Spracherwerb funktioniert. Und ich glaube, wenn man da noch mal genauer nachhakt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Kitas sagen, ja, da braucht es auch entsprechende Ausbildung und entsprechende Fortbildung bei dem Personal, das wir schon haben.
Einschätzungen waren das von Stefanie Gebert. Und dieses Bild vom Sprachbad, das fand ich irgendwie schon sehr einprägsam. Da werden die Kinder reingeworfen und müssen dann halt irgendwie schwimmen lernen mit Schwierigkeiten, die das alles so mit sich bringt. Und von diesen Schwierigkeiten erzählt uns jetzt mein Kollege Peter Sawicki aus dem Aktuellen. Als er in die Schule gekommen ist, da konnte er nur ein paar Brocken Deutsch, ansonsten sprach er Polnisch. Und ich wollte von ihm wissen, wie das war, in dieses Sprachbad geworfen zu werden.
Am ersten Schultag so das Gefühl, meine Cousine damals, die war 4, 5 Klassen über mir, glaube auch auf einer anderen Schule, die hat mich trotzdem dann zu meiner Klasse gebracht. Irgendwie das Herz hat gerast, so wir gehen da durch die Gänge und dann bringt sie mich in die Klasse. Die Lehrerin holt mich dann irgendwie dann so an der Türschwelle ab und sagt, das ist hier unser neuer Klassenkamerad. Das habe ich natürlich nicht verstanden, was er gesagt hat. Ja, und dann ging es irgendwie los. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das eine Überforderung war. Das hat einfach irgendwie funktioniert, glaube ich.
Weil du wahrscheinlich auch mit den anderen Kindern ja kommunizieren
Ja.
wolltest und da muss man es halt
Ja,
irgendwie
genau.
lernen.
Genau, auf verschiedenen Ebenen. Also in der Schule zum einen. Ich weiß, dass das irgendwie ganz geschickt war von der Lehrerin. Ich erinnere mich so an so Situationen, wo sie dann, wenn es eigentlich Einzelaufgaben gab, weiß nicht, irgendwie einen Lückentext ausfüllen, Bilder beschreiben, also beschriften, Tiere, Berufsgruppen, wie auch immer, so, dann habe ich immer in der Gruppenarbeit mit einer Klassenkameradin, mit einem Klassenkameraden das zusammen gemacht. Oder die Lehrerin hat mir dann irgendwie geholfen. Also ein bisschen, extra Nachschub oder Aufschub da gegeben. Und dann hat das so irgendwie funktioniert.
Die Gemeinschaft schafft dann dieses Sprachniveau.
Genau.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie lange das gedauert hat, bis du wirklich gut Deutsch gesprochen hast?
Ich glaube, das hat schon so 2 Jahre gedauert. Also so die, auf jeden Fall die ersten 2 Jahre, in denen ich da war, war das so ein laufender Prozess, wo das irgendwie schrittweise, glaube ich, voranging.
Und das hat dann auch die Integration in die Gemeinschaft gefördert?
Ja und nein, muss ich sagen. Also das war so ein bisschen ambivalent, weil ich hatte dann irgendwie dann meine Freunde, auch so im Dorf, wo wir gewohnt haben, gab es dann noch Kinder, die waren noch jünger als ich. Ich weiß nicht, ein Nachbarsjunge, der war irgendwie 4, 5, 2, 3 Jahre jünger als ich. Den hat das irgendwie überhaupt nicht interessiert, wo ich herkam, wie alt ich war. Der hat einfach drauf losgeplappert, so mit mir unterhalten, so ohne drüber nachzudenken. Das hat es auf jeden Fall erleichtert. Ich weiß aber auch, dass es so ein paar Kinder in der Schule dann gab im Laufe der Zeit, die mich dann irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt haben auf andere Jungs. Ich weiß, wir hatten einen Jungen in der Klasse, der kam aus Jamaika, glaube ich. Der war zwar so eine Art Klassenclown, aber wegen seiner Hautfarbe hatte der auch nicht immer unbedingt so den leichtesten Stand.
Also du kannst dich an Ausgrenzungsmomente erinnern.
Genau, aber was ich auch erzählen kann, es gab einfach auch so kuriose Situationen, die dann irgendwie, weiß nicht, Vertrauen geweckt haben im Umgang mit fremdsprachigen Menschen für mich zu dem Zeitpunkt oder mich zu öffnen, so ins Gespräch zu kommen. Ich erinnere mich an so einen Vorfall, da war ich irgendwie, kam ich nach einer Pause irgendwie zu spät in die Klasse oder so und der Raum war leer, war kein Mensch da.
Oh.
Ich war natürlich völlig in Panik, wusste nicht, was ich machen soll. Genau, bin da irgendwie durch die Gegend gelaufen, von Raum zu Raum, die waren entweder zu oder kein Mensch war da. Hab dann angefangen zu weinen und bin dann irgendwann auf ältere Schüler gestoßen. So, die fragten mich, was los war mit mir. So, ich war völlig aufgelöst und dann habe ich denen gesagt, ich weiß nicht, wo meine Frau ist. So, und da muss man dazu sagen, es gibt im Polnischen das Wort Pani, das heißt übersetzt Frau, aber das kann sowohl eine Anrede sein, also Frau Büska, so, oder Frau sowieso, oder da drüben siehst du eine Frau, die überquert eine Straße, wie auch immer, solche Beispiele, oder das ist umgangssprachlich ein Begriff für meine Lehrerin, so sagen dann die Kinder. Meine Frau, also meine Lehrerin, hat mir wieder eine 6 gegeben oder wie auch immer. Und deswegen hatte ich diesen Begriff so im Kopf und die haben dann erstmal angefangen zu lachen, aber wussten schon, was ich gemeint habe. Und der eine meinte dann irgendwie, ja, du meinst bestimmt deine Klassenlehrerin, ne? Und da hat sich wahrscheinlich das Wort dann irgendwie so eingeprägt. Und dann haben die mir geholfen, sind irgendwie durch die Gänge gegangen und dann haben wir irgendwie meine Klasse gefunden. Und meine Lehrerin hatte einfach nur vergessen, auf alle zu warten und hat mich dann in den Arm genommen und dann war die Sache auch vergessen.
Aber, ein Happy End.
Ja, aber das sind so Situationen gewesen, sowas, ja, das ist eben dieser Umgang, ne, diesem Sprachbad, das trifft es ja auch irgendwie, dass man dann in verschiedene Situationen sich den Menschen, auf die man trifft, dann öffnet, durch kleine Dialoge man sich eben Schritt für Schritt so diese Sprachkompetenz erarbeitet.
Dann danke ich dir für die Eindrücke, Peter.
Sehr gern.
Im Prinzip könnte man sagen, wir bleiben jetzt grob im Themenbereich, den wir schon angeschnitten haben, die Konstruktion des Anderen, des Fremden in der Öffentlichkeit. Wir kommen hier im Podcast zu Shitstorm Nummer 2, der schon ein bisschen älter ist. Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, hat rassistischen Unfug erzählt und ist dafür kräftig in die Kritik geraten. Wir wollen das zum Anlass nehmen, über den Fall, aber vor allem über Rassismus im Fußball im Allgemeinen zu sprechen. Es gibt da im Moment eben mehrere Fälle, die diskussionswürdig sind. Und das ja nun beim besten Willen auch nicht zum ersten Mal. Maximilian Rieger ist ins Podcast-Studio gekommen und ich frage dich jetzt einmal mal ganz stumpf und frontal, hat der Fußball einfach ein ganz besonderes Problem mit Rassismus?
Och, ganz besonders würde ich vielleicht nicht sagen, aber der Fußball hat genau das gleiche Problem, wie wir ganz gesellschaftlich ein Problem sehen, dass es halt Rassismus gibt. So, und der Fußball ist dadurch, dass er so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, sicherlich nochmal der Ort, wo wir als Gesellschaft vielleicht das am stärksten sehen, beziehungsweise wo es tatsächlich am breitesten auffällt, wenn sich tatsächlich so jemand wie ein Tönnies, so wie ein Norbert Dickel, Ovo Mojela daneben benehmen. Dass das jetzt ein rein Fußballproblem ist, sehe ich nicht so, aber das ist da natürlich am deutlichsten zutage tritt, ja, auf jeden Fall.
Dann
oder
uns,
mit am deutlichsten zutage tritt.
Ja, lass uns auf diese Fälle mal gucken, weil im Vorgespräch hast du mir gesagt, man sollte die durchaus ein bisschen unterscheiden. Also einmal Tönnies, der sich auf dieser Veranstaltung hinstellt und da als Teil seiner Rede Rassismus ablässt. Und dann Dickel und Uwamojela, die in einem Kommentar sich, ich sage mal, in Rage reden. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also bei Tönnies war es so, Tag des Handwerks in Paderborn und es ist eine vorbereitete Rede, die er da hält vor Vertretern aus Politik, aus Religion. Ja, also ein ernster Kontext. Er hat sich vorher Gedanken gemacht, hat danach ja gesagt, es war ein unbedachter Satz, den er da gesagt hat. Also dieser Satz ist ihm nicht so einfach rausgerutscht, sondern der kam von irgendwoher. Das, was Norbi Dickel und Patrick Owomoyela gemacht haben, das war ein Live-Kommentar bei einem Testspiel. Die beiden haben schon mehrere Testspiele vorher kommentiert auf eine ähnlich flapsige Art und Weise, weil 90 Minuten Testspiel ist halt eigentlich nicht so spannend. Dann wollen die Leute irgendwie, ne, dann, wenn man da irgendwie schon dran ist, dann redet man und redet man und redet man. Und die beiden haben es über den Verlauf der Vorbereitung immer ein Stückchen mehr gemacht. Sowieso schon flapsiger. Norbi Dickel ist bekannt dafür im Netradio, dass er, sobald Dortmund Fußball spielt, bin ich mal ganz böse, schaltet er sein Gehirn größtenteils ab.
Autsch.
Und ist komplett pro Dortmund und alles, was gegen Dortmund geht, ist prinzipiell das Böseste und das Schlimmste auf der Welt. Und das ist natürlich dann, wenn es gegen ein italienisches Team ging, das war gegen Udinese Calcio, dann passiert es dann halt einem Norbi Dickel, dass er sagt, Ithaca. So, was er in dem Zusammenhang, wie er dann auch selber sofort gesagt hat, ist ja keine Beleidigung, ist es natürlich schon, es ist eine Herabsetzung, klar. Aber für mich ist dann doch in dem Kontext, wie es gefallen ist, eine Unterscheidung da zwischen einem jemanden, der sich auf eine Bühne stellt und das in einem politischen Rahmen dann auch sagt, es ging ja um Klimawandel, also es war ja wirklich dann auch verbunden mit einer politischen Aussage und einem Norbi Dickel, der das im Rahmen eines solchen Live-Kommentars macht. Es ist keine Entschuldigung, aber ich plädiere da wirklich ein bisschen die eine Unterscheidung zu treffen.
Weil bei dem einen vielleicht aus so einer Spaßsituation heraus ein Alltagsrassismus sichtbar wird.
Genau.
Ist das nicht auch so ein bisschen, ich sag mal, fußballtypisch oder vielleicht auch freizeittypisch, dass man sich so gegenseitig ein bisschen anstachelt, hochjazzt und aus so einer Lustigkeit heraus sagt man dann was politisch Inkorrektes?
Die Gefahr beim Fußball ist hoch. Also wer schon mal in einem Stadion war, ich stand auch schon mal auf der Südtribüne in Dortmund und das ist ein überwältigendes Gefühl, wenn du da mit 20.000 Leuten stehst und du bist gefangen in dieser Menge und neben dir sagt vielleicht jemand etwas gegen einen Spieler des gegnerischen Vereins, dann bist du ja nicht derjenige, der sagt, also dass du den jetzt Uhrensohn genannt hast, lass das doch mal bitte, ne? So, dann hat man, eigentlich hat man da nur zwei Möglichkeiten, also im Normalen, entweder du schreist mit, um dich da zuzugehörig zu fühlen, oder du schweigst halt, aber lässt es, also da eine Konfrontation zu suchen, das machen nur die wenigsten, weil man halt, wie gesagt, in dem Kontext ja auch nicht drüber nachdenkt, womöglich, ja, sollte ich jetzt hier die Gesellschaft verändern. An dem Punkt in einem Fußballstadion. Mhm. Ja, bin ich da, um Fußball zu gucken.
Lebt denn vielleicht auch ein gewisser Teil von Fanidentität, also dieses Zugehörigkeit zum eigenen Verein, von einer Abgrenzung zu anderen, seien es jetzt Vereine, andere Fans? Ja, also ist da so ein Abgrenzungsgefühl nicht auch so ein Kernstück von Fanidentität?
Ja, ich würde damit aber trotzdem keinen Rassismus entschuldigen wollen. Also ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, als du es aufgebracht hast, ich hadere so ein bisschen damit, die Abgrenzung damit reinzubringen. Denn natürlich ist es so, ein Fußballfan, ich bin auch Sympathisant von Borussia Dortmund, muss ich vielleicht auch dazu sagen, wenn wir über Norbi Dickel sprechen, ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin Sympathisant von Dortmund. Da gehört natürlich eine gewisse Abgrenzung zu anderen Vereinen, wenn ich dann Fan bin, dazu.
Zu Schalke.
Zum Beispiel zu Schalke. Aber das ist dann nochmal was anderes, ob ich sozusagen den Verein, einen Verein und dann die Spieler als Ganzes oder die Mannschaft als Ganzes nicht mag und da dann gegen anbrülle im Stadion. Oder wenn ich das dann auf Grundfarbe von Hautfarbe mache oder von anderen Merkmalen. Und da gibt es auch, also es gab eine Studie 2010 zur deutschen Nationalmannschaft. Es findet ja nicht nur auf Vereinsebene statt, sondern auch der DFB hat ja immer mal wieder Probleme gehabt. Und da gibt es ja auch Fälle, dass deutsche Nationalspieler rassistisch beleidigt wurden. Also der aktuellste Fall war in Wolfsburg, Deutschland gegen Serbien, wo Leroy Sané und Ilkay Gündoğan beleidigt wurden, wo einer dann Hitlerkuss gezeigt hat und dann auch bestraft wurde. Aber da ist es ja keine Abgrenzung gegen dann zum Beispiel die Serben gewesen, sondern oder ne, Abgrenzung unser Team gegen die Serben, sondern es war eine Abgrenzung über Hautfarbe. Und deswegen bin ich eher dabei zu sagen, das Umfeldstadion ist tatsächlich ein begünstigter Faktor, dass so etwas passieren kann. Das ist gerade da passiert. Aber die Abgrenzung zwischen Vereinen ist dann was auch dazugehören muss, finde ich, weil ansonsten verliert der Fußball sehr viel seinen Reiz.
Mhm. Stellt sich mir die Frage, ich meine, gesamtgesellschaftlich reden wir jetzt immer mehr über das Thema Rassismus, ob das tatsächlich auch im Fußball zunehmend als ein Problem wahrgenommen und vielleicht auch angegangen wird?
Wahrgenommen, ja. Mhm. Da gab es tatsächlich eine Entwicklung, wenn man sich mal ganz zurück erinnert an die 80er, 90er Jahre, wo tatsächlich der DFB auf Auswärtsfahrten noch Fans mit dabei hatte, die die Reichskriegsflagge gezeigt haben. Das hat sich dann doch geändert. Besonders dann, als der DFB sich 2006 für die WM natürlich beworben hat und sie dann auch bekommen hat und gesagt hat, okay, wir müssen, an dem Punkt müssen wir wirklich mal was tun. So, und dann gab es die Entwicklung, dass einerseits die Stadien anders wurden, das Publikum, was kam, ist anders geworden. Hm. Die gewaltbereiten Hooligans sind aus den Stadien größtenteils verbannt. Hm. Das Publikum, was da ist, ist deutlich breiter gesellschaftlich, viel mehr Familien und so weiter und so fort. Das heißt, der sichtbare Rassismus und vielleicht auch die sichtbare rechte Gewalt, die da dann mitgeschwungen hat, die ist verschwunden. Es gibt aber trotzdem natürlich noch ganz viele Punkte, wo versteckter, latenter Rassismus immer wieder durchbricht. Oder teilweise gar nicht so latent. Wir hatten jetzt in der Bundesliga auch immer noch den Fall, dass zwei dunkelhäutige Spieler von Hannover 96 rassistisch beleidigt wurden. Aber diese Affenleute, die es zum Beispiel in Italien ganz, ganz verbreitet immer noch gibt, die gibt es in Deutschland nicht. So, das hat damit zu tun, dass der DFB da tatsächlich ein Augenmerk draufgelegt hat und das sichtbar versucht rauszukriegen, aber latent ist es immer noch da. Und da stellt sich die Frage, macht der DFB tatsächlich genug?
Und ich fühle mich sofort erinnert an den Fall Özil, seine Fotos mit Erdogan, da haben wir ja auch eine Riesendebatte geführt, die teilweise durchaus, ich sage mal, rassistische Anwandlungen hatte.
Absolut. Und das wurde vom DFB ganz, ganz schlecht gehandelt, sowohl von Oliver Bierhoff als auch vom damaligen Präsidenten Grindel, der ja auch mal gesagt hat, bevor er, glaube ich, Präsident war, Multikulti ist Kuddelmuddel.
Im Bundestag.
Im Bundestag. Deswegen wollte ich gerade auch dieses Fragezeichen daran machen, ob der DFB da wirklich genug tut. Also es ist halt nicht damit getan, mit Werbespots vor den Länderspielen zu sagen, oh, wir holen alle Eltern von den Nationalspielern da rein und essen dann Kartoffelsalat. Oder es ist auch nicht damit getan, wenn die FIFA vor jedem Weltmeisterschaftsspiel ein Say No to Racism Werbespot spielt. Das heißt, der DFB müsste sich da deutlich stärker engagieren, hat mit Kakao, dem ehemaligen Nationalspieler, einen Integrationsbeauftragten, der, ich habe gerade eben von dem Spiel Wolfsburg gegen Serbien berichtet, da gab es ein Video, wo diese rassistischen Ausfälle dokumentiert waren, wo er gesagt hat, habe ich mir nicht angeguckt. So, und wenn ich das vom offiziellen Integrationsbeauftragten vom DFB höre, denke ich mir, da ist dann doch noch was zu tun.
Du hast anfangs gesagt, der Fußball ist so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Wir sehen also auch, was den Umgang angeht mit Rassismus und den Widerspruch, auch da geht wie in der Gesellschaft im Fußball noch einiges. Danke dir für die Infos.
Sehr gerne.
Der 6. August 2019, das war er, der Tag im Deutschlandfunk. Wenn Sie was loswerden möchten, Fragen, Feedback oder Sonstiges, schreiben Sie uns gerne eine Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.